Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
Herzlich willkommen zu unserem Theaterclub, dem Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V., gefördert von der Lotto-Stiftung Berlin. Mein Name ist Lavina Knob-Welling und zusammen mit Ursula Salomon übernehme ich heute die Moderation unseres Treffens. Und es geht um Peer Gynt, der vom Schauspiel Leipzig aufgeführt wurde. Und zwar konnte man das ja am Donnerstag sehen, 24 Stunden lang. Mit Audiodeskription. Und darum soll es heute gehen. Und wir haben uns dazu einen besonderen Gast eingeladen, und zwar eine der Audiodeskriptoren, Myla Giester-Pempelfort. Hi, Myla.
Hallo, Lavinia. Ich grüße dich oder ich grüße alle, die uns zuhören.
Kannst du uns zum Anfang vielleicht sagen, wie du zur Audiodeskription gekommen bist?
Ja, natürlich. Eigentlich begann alles 2013, als Enrico Lüppe hier in Leipzig Intendant wurde. Ich habe bis dahin als freiberufliche Schauspielerin gearbeitet und bin Mutter von 3 Kindern und habe händeringend eigentlich nach einer Alternative gesucht, um nicht jeden Abend auf der Probe oder auf der Bühne zu sein, und war sehr dankbar, so in Kontakt mit der Audiodeskription gekommen zu sein, weil ich so nah am Bühnengeschehen dran bin und natürlich die ganzen Vorgänge mir als Schauspielerin sehr, sehr bekannt und vertraut sind. Die nun zu beschreiben, das fand ich einen ganz großen Reiz und eine große Herausforderung. Und so habe ich damals auch bei Anke Nicolai die Schulung gemacht und habe seit 2013 für das Schauspiel Leipzig und andere Theater das ganze Geschehen auf der Bühne beschrieben, für all unsere blinden und sehbeeinträchtigten Gäste.
Wie hat dir das denn geholfen, dass du schon viel Erfahrung hattest mit Schauspielerei?
Ich glaube, der Vorteil bei der ganzen Sache ist, dass ich so einen Zugang dazu habe, das Gesamtkunstwerk zu sehen, also die Haltung der einzelnen Figuren zueinander. Und das Zusammenspiel natürlich auch von Licht und Bühne, von Nähe und Distanz, also dass es nicht auf diese rein technischen Vorgänge ankommt, sondern das Kunstwerk als Regiekunstwerk sozusagen zu transportieren.
Was fandst du denn, war die größte Herausforderung dabei, Peer Gynt zu beschreiben?
Also Philipp Preuß hat eine sehr bildgewaltige Sprache, sage ich mal. Also das ist sehr vielschichtig, es gibt sehr fließende Übergänge, und das ist, sag ich mal, die Schwierigkeit oder die besondere Herausforderung jetzt bei dieser Inszenierung gewesen, trotzdem eine Klarheit oder den Fokus so klar zu setzen, dass wir unser blindes Publikum nicht verlieren, also dass wir es wirklich gut begleiten auf dieser zum Teil auch sehr schrillen Reise, sage ich mal, durch die Bilder, die Philipp Preuß geschaffen hat. Und trotzdem diese Ästhetik zu transportieren, war natürlich unser Anspruch, dass wir in der Sprache widerspiegeln, auf was es in dieser Inszenierung speziell ankommt. Also da einen eigenen Stil zu finden, der sich der Inszenierung ja anpasst, klingt vielleicht negativ, aber die sozusagen wirklich in ihrer Komplexität dann auch transportiert.
Das hier war ja auch sehr komplex, und diese fließenden Übergänge, das macht es ja auch schwierig, dem ein bisschen zu folgen. Ging euch das auch so als Audiodeskriptoren?
Wir sehen uns die Vorstellung ja immer erst auch mit unserer blinden Kollegin oder dem blinden Kollegen natürlich live und ohne groß vorher ein Gespräch geführt zu haben. Wirklich ganz nüchtern erstmal an, und da sind, weiß ich noch ganz genau, dass wir rausgegangen sind nach der ersten Hauptprobe und dachten, oh mein Gott, schon wir als Sehende haben längst nicht all das begriffen oder erfasst, was da auf der Bühne stattfindet, weil so viele Sachen auch parallel laufen. Es gibt Videoprojektionen, es verschwindet unwahrscheinlich viel in dem Schaumberg. Auch wir als Sehende setzen natürlich einen Fokus, und das ist ja nicht unmittelbar der für das Geschehen quasi der rote Faden ist, ne? Also mir sind ganz viele Sachen als Sehende direkt am Anfang immer verloren gegangen, und ich dachte, oh Gott, war der nicht gerade hinten im Schaumberg eingetaucht, oder welcher Peer ist jetzt welcher, oder welcher ist überhaupt für unsere Szene jetzt der Wichtige? Das mussten wir uns schon ein paar Mal angucken und natürlich dann auch mit dem Videomaterial sehr detailliert und, ich möchte fast sagen, Sekunde für Sekunde oder alle 10 Sekunden dann auch nochmal und nochmal und nochmal die Szene erstmal zu erfassen, auf was es jetzt eigentlich ankommt, und dann zu filtern, was ist jetzt für uns wichtig, dass wir an der Geschichte dranbleiben, und wie können wir es, weil wir ja ein Einheitsbühnenbild haben, dieser Cadillac, der in diesen Schaummassen erstmal versunken steht, aber der ja ein Schiff ist, der aber auch die Wüste ist, wo Peer auf Anitra trifft. der so viel sein kann. Und trotzdem ist es ja für uns der Schaumberg und auch wir sehen den Schaumberg, aber trotzdem da eine kleine Hilfestellung zu geben, wie zum Beispiel diese flirrenden Lichtstrahlen, die auf das wabernde Meer, also so haben wir es dann tatsächlich ja auch beschrieben, dass der Schaum durch die Drehbühne aussieht wie ein waberndes Meer. Also dass wir versucht haben, immer die Szene trotzdem so zu eröffnen, dass klar ist, okay, das ist jetzt die Szene, auf der Peer mit dem Schiff unterwegs ist. Oder ja, da gibt es noch etliche andere Szenen, das Szenen aufgemacht haben, als kleine Unterstützung, würde ich es nennen.
Hattet ihr in irgendeiner Form oder an irgendeiner Stelle einen Austausch zwischen euch und der Dramaturgie, wie das jetzt interpretiert werden soll und wie läuft das
ab? Ja, wir haben hier speziell bei Peer Gynt, ist eigentlich ein interessantes Modell, was wir auch nie wieder so wiederholt haben. Wir waren sehr eng mit Christine Ihle im Kontakt, die Dramaturgin damals war. Und die dann auch unsere Endredaktion gemacht hat, gemeinsam mit uns. Also wir sind das ganze Stück mit ihr nochmal durchgegangen und sie hat es abgenommen. Und so sind wir nochmal in viele Gespräche gekommen, wo wir dann nochmal auf den Kern der Regieidee sozusagen gekommen sind. Und sonst sieht es so aus, dass wir ein Gespräch haben mit den Dramaturgen und dann natürlich immer wieder anrufen oder anklopfen können. Also wir sitzen nebeneinander zufällig auf der gleichen Etage und einfach unsere Fragen loswerden können, die während des Schreibprozesses auftauchen. Ja, den Kontakt gibt's immer und auch regelmäßig.
Ich habe mich gefragt, als ich Peer Gynt gesehen habe, man kommt ja nicht umhin festzustellen, dass es schon sehr viele, ich weiß nicht, ob ich sexuelle Andeutungen nennen soll. Manchmal ist es auch ein bisschen, kommt es mir sehr explizit vor. Ich frage mich aber, wie man sowas beschreibt, wie man da die richtige Sprache findet.
Da haben wir witzigerweise mit dem Felix Preisler, einer von den Peer Gynts, oder ich würde sagen, der Peer Gynt zumindest, der auch mit Aase die Szenen hat, ein ganz interessantes Gespräch geführt, weil er sich angestoßen hat an der Szene, wo ihm das Mikrofon zwischen die Beine gesteckt wird von den Sennerinnen und er anfängt, das Mikrofon zu reiben und wir es beschrieben haben, als er onaniert. Meint er so, das ist doch unsere Assoziation, er hat doch nicht onaniert, das stimmt doch nicht, was beschreiben wir? Und sind natürlich über diesen Kommentar von ihm in Diskussion geraten. Und es stimmt natürlich, also das ist, glaube ich, der schmale Grat. Ne? Ich glaube, da gibt es jetzt kein richtig oder kein falsch. Wir haben uns entschieden, das drin zu lassen, weil ich glaube, bei jedem diese Assoziation aufkommt, weil er einfach stöhnend, hechelnd dort steht mit dem Mikrofon zwischen den Beinen und dann haben wir auch gesagt, dann müssen wir es, also wir müssen auch unser Publikum nicht für dumm verkaufen. Das ist einfach damit gemeint. Und es geht vielleicht den kleinen Schritt zu viel oder was viele als zu viel empfinden, weil es in so eine Wertung oder Interpretation reingeht. Aber es spiegelt einfach die Szene wider. Und deswegen haben wir uns entschieden, das drin zu lassen. Also den Punkt, den kann man auf jeden Fall diskutieren. Es gibt auch die, die sagen, nein, das war ein Mikrofon und der hat ein Mikrofon geruppelt. Und dabei vielleicht mit offenem Mund gestöhnt oder wie auch immer. Ne? Das hätte vielleicht gereicht. Also das ist immer das, was wir im Team diskutieren. Und das ist ja das Schöne, dass wir zwei Sehende und eine blinde Autorin sind. Und dann ist es in dem Fall für diesen Peer Gynt, der ja wirklich sehr anrüchige Szenen hat, haben wir es einfach so entschieden. Weil die Bilder, die Philipp Reuss gebaut hat, ja auch so sind.
Ich habe noch eine Frage zu der Wortwahl der Audiodeskription. Das ist mir jetzt ganz doll aufgefallen in dieser Cadillac-Szene, dass ihr da zu der Prostituierten, dass ihr euch nicht für Prostituierte entschieden habt, sondern dass ihr tatsächlich Nutte sagt. Und da habe ich mich gefragt, warum ihr euch dafür entschieden habt, das so auszudrücken.
Ich glaube, das ist ein ähnlicher Aspekt, weil dieses Abwertende, wie sie behandelt und wie sie inszeniert ist, also auch wie sie von den Peers und von den Geschäftsmännern, die da ihre, also es sind Menschenhändler, das darf man nicht vergessen. Es geht in dieser Szene um Sklaverei, um Menschenhandel. Auch diese Prostituierte wird behandelt, als ob sie nichts wert ist. Und wir haben uns dann entschieden, das auch in der Sprache dem so Ausdruck zu verleihen, indem wir das Wort Nutte wählen. Vielleicht nicht der politisch korrekte, aber das, was für uns drei die oder vier, die an der Audiodeskription geschrieben haben, das Treffendere, würde ich sagen.
Das ist, klingt so, als würdest du sagen, dass Audiodeskription nicht nur ein neutrales Beschreiben ist, sondern auch in gewisser Hinsicht die Sprache des Stücks widerspiegeln sollte.
Ich persönlich sehe das so. Das kann natürlich auch an meinem schauspielerischen Naturell oder wie auch immer. Also das ist mein Wunsch und auch mein Anspruch. Also dass auch die Audiodeskription als Kunstwerk sozusagen frei und rausgegeben wird, dass darin all diese Sachen wiedergespiegelt werden sollen, die die Inszenierung auch hat. Ja, neutral versuchen, wir versuchen ja trotzdem so viel Spielraum zu lassen, dass letztlich die Interpretation beim Zuschauer liegt oder das Empfinden, wie jetzt wer zueinander steht. Aber trotzdem ist ja unser Auftrag, sag ich mal, die beste Basis zu schaffen, damit man die richtigen Rückschlüsse ziehen kann?
Die Aufnahme von diesem Stück ist ja aus dem Jahr 2016 und das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. War das komisch, nochmal zu diesem Stück zurückzukommen und zu der Audiodeskription?
Komisch gar nicht. Ich habe eine ganz tolle Erinnerung an die Schreibzeit. Ich glaube, gerade aus dem Grund, Pernille Sonne hat damals als blinde Kollegin mit uns mitgeschrieben, die aus Skandinavien ist und die einen ganz besonderen Bezug auch zu dem Stück hat. Und wir sind da wirklich, genau wie ich es jetzt beschrieben habe, wir haben ganz leidenschaftlich, sage ich mal, gerungen. Wie beschreiben wir jetzt die Szenen am treffendsten und wie liefern wir alles mit und geben trotzdem nicht zu viel Preis. Und deswegen war das jetzt total schön, eigentlich nochmal reinzuschauen. Und ich habe mich mit dem Textbuch natürlich jetzt nochmal beschäftigt und habe gesehen, was sich alles geändert hatte im Laufe der Zeit, während ich live zu den Vorstellungen das gesprochen habe. Und trotzdem natürlich sind wir jetzt, da wir ja auch mit der Aufnahme, mit dem Video von 2016 gearbeitet haben, ja wieder zum Original- oder Anfangstext quasi zurückgeswitcht, der jetzt von Florian Eib eingesprochen wurde und produziert wurde. Das ist schon immer schön, wie sich was entwickelt. Also meistens ist es ja eine Rhythmusgeschichte, ne? Dass ja nochmal manche Szenen irgendwie straffer werden und schneller, dass dann Sachen eingekürzt werden oder an andere Stellen kommen. Aber im Prinzip habe ich gedacht, wow, das war eine gute Arbeit. Also das, ich habe mich nochmal gefreut.
Ja. Ich frage mich, du hast doch bestimmt das Stück auch live erlebt.
Ja.
Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zwischen diesem Stück live und jetzt als Stream?
Ich glaube, dass ganz viel in diesem Livestream an diesen ganz feinen Stimmungen, also zum Beispiel was zwischen Aase und Peer passiert oder was am Ende des Stückes, wenn der alte Peer sozusagen nochmal Revue passieren lässt, was ist eigentlich passiert oder wer bin ich, was ist das mit dieser Zwiebel, mit den Häuten und ich komme nicht auf meinen Kern. Das ist im Raum, im Saal, im Theater natürlich viel intensiver und auch emotionaler, fand ich. Das war ein ganz großes Szenen in meiner Erinnerung mit Felix Preisler und dem Dieter Jaslauk. Das hat sich jetzt, glaube ich, auf dem Video nicht transportiert. Auch diese alte Stimme von diesem 82-Jährigen, der das damals gespielt hat, dieses Zerbrechliche, auf sein Leben zurückblicken, also das war irgendwie was, da kriege ich jetzt, wenn ich es erzähle, noch Gänsehaut. Mhm. Das hat sich jetzt, glaube ich, nicht so transportiert. Es ist ja jetzt quasi so ein kleiner Notbehelf, um nicht ganz es aufgeben zu müssen in dieser Zeit, wo wir nicht ins Theater gehen können. Ja. Mhm.
Was mich interessiert, glaubst du, dass dieses Format auch zukunftsträchtig ist? Dass es eine gute Alternative ist, auch jetzt mehr Theaterstücke online bereitzustellen? Also, dass die Theater sowas beibehalten sollten vielleicht?
Da spricht jetzt eher mein Schauspielerinnenherz. Nee. Nein, ganz klares Nein. Das gab es ja in der Vergangenheit auch immer wieder, dass Stücke dann nochmal von der Bühne abgefilmt wurden und auch wirklich gut produziert und gegengeschnitten und aus verschiedenen Perspektiven. Es ist einfach nicht live und das ist das, was Theater ausmacht. Und das möchte ich auch spüren, wenn ich im Zuschauerraum sitze. Das mag seine Berechtigung haben, weil es ja auch irgendwie Barrieren abbaut. Hauptsächlich die Barriere sozusagen der Mobilität, also dass man ja nicht ins Schauspielhaus kommen muss, um das erleben zu können oder überhaupt nicht nach Leipzig. Und das hat eine große Reichweite. Das finde ich ja auch großartig. Das ist ja unser großes Plus jetzt an der Geschichte. Aber also das soll nicht die Zukunft sein. Also von mir ein klares Nein.
Ja, aber du meinst auch nicht so als nebenbei.
Ich könnte mir das vielleicht gut vorstellen, wenn die Sachen abgespielt sind. Also es gibt ja verschiedene logistische Maßnahmen, sage ich mal, dass Peer Gynt zum Beispiel, ich glaube, das wurde gar nicht so häufig gespielt. Also, dass das nach 10, 12 oder 15 Vorstellungen abgespielt ist und dann nur zwei Vorstellungen läuft, das dann nochmal zu zeigen, das finde ich, hat dann schon wieder noch eine andere Qualität. Weil ich habe zum Beispiel jetzt auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis welche gehabt, die gesagt haben, Mann, das habe ich damals verpasst, wie gut. Ich freue mich total, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, um nochmal reinzuschauen in den Peer Gynt. Dann finde ich das schön, wenn man nochmal drauf zurückkommen kann, ja.
Mhm. Ja, und man muss nicht nach Leipzig fahren, um das zu sehen.
Das stimmt. Das hat schon auch wirklich einen großen Vorteil, auf jeden Fall.
Ja, ich danke dir für deine Redebereitschaft und fand das sehr interessant, sehr informativ. Danke für den Hintergrund.
Gerne, genau. Also ich danke auch euch allen. Es war ein total angenehmes, offenes, schönes Gespräch und ich freue mich auch wieder bei euch dabei zu sein.